Herzlich willkommen zu den Marketing Pioneers. Spätestens seit dieser Woche ist klar, China ist in der Lage, innerhalb kürzester Zeit Technologien massiv zu disruptieren. Aktuelles Beispiel DeepSeek. Wie genau das funktioniert und was das insbesondere für den E-Commerce in Deutschland bedeutet, darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast Matthias Schrader, Gründer von Sinner Schrader, ex-Deutschland CEO von Accenture Song und jetziger Gründer und CEO von OZO Digital. Mattes war übrigens vor kurzem zusammen mit AdSender in China und hat echtes Insiderwissen dabei. Wir beleuchten beispielsweise das Wachstum und das Geschäftsmodell von Temu, Shein, ByteDance, die Mutter von TikTok und auch anderen und was deutsche Online-Händler von den chinesischen Plattformen lernen können. Ach so, und natürlich haben wir kurz über KI-Agenten geredet, weil das ist eines der Themen, mit denen sich Mattes jetzt bei seiner neuen Unternehmung OZO Digital intensiv beschäftigt. Und auch da gibt es wieder einen Link zu China. Also unbedingt reinhören. Matthias hat richtig interessante Geschichten dabei.
Digitales Marketing bedeutet nicht nur Werbekontakte einzukaufen, sondern auch Werbung intelligent und personalisiert anzusteuern. Dabei liegt der Fokus immer stärker auf den NutzerInnen. Gleichzeitig müssen Unternehmen trotz veränderter Rahmenbedingungen und schnellem Wandel die Effizienz im Marketing unablässig heben und up-to-date bleiben. Daniel Distler spricht mit führenden Online-Marketing-Experten über deren Strategien und zeigt Schritt für Schritt, wie gutes Online-Marketing funktioniert.
Hey Matthias, schön, dass du dabei bist. Falls dich der ein oder andere Zuhörer noch nicht kennt, stell dich doch netterweise nochmal ganz kurz vor. Wer bist du, was machst du und was hast du vor allem vorher gemacht?
Ja, super gerne, Daniel. Erstmal vielen Dank, heute dabei sein zu können. Ja, Kind der 90er Jahre, Mitte der 90er Jahre, Internetdienstleister gegründet namens Sinner Schrader, Fokus E-Commerce-Plattform zu bauen für Startups. Selber mit der Idee dann 99 an die Börse gegangen, dann in den Nullerjahren nach dem Platzen der ersten Blase sehr stark für DAX-Unternehmen gearbeitet mit meiner Firma, um für die digitalen Geschäftsmodelle und die Schnellboote an den Start zu bringen. In den 10er-Jahren der Wechsel dann von den Schnellbooten auf die Corporates, also die DAX-Konzerne, digitalisiert, Deutsche Bank, Commerzbank, Volkswagen-Gruppe, viele, viele andere. Und dann, als wir dafür ein bisschen zu klein wurden, mit unseren 600 Leuten 2017 verkauft an Accenture, für Accenture 6 Jahre das Dachgeschäft geführt und dann Anfang des Jahres mit OZO Digital wieder neuen Dienstleister als Startup gegründet. Momentan passiert ja viel im Markt und bringt total viel Spaß.
Okay, was ist jetzt dein neuer Antrieb, also sozusagen mit der neuen Company nochmal an den Start zu gehen?
Weil viel passiert. Ja, also ich habe ja den ganzen Lifecycle des Internets mitbekommen von Startups, Schnellbooten, Corporates. Hab viel an Legacy-Tech auch in der Zeit gesehen, damals von Open Source. Man musste jede Zeile Code bauen, bis zu den großen Enterprise-Lösungen, mit denen man gearbeitet hat, von Adobe, Salesforce, SAP und so weiter und so fort. So, und jetzt mit AI ändert sich im Grunde genommen nochmal das gesamte Spielfeld. Und man kann mit weniger Aufwand, mit viel einfacheren Mitteln sehr viel mehr erreichen. Also es ist wieder so eine Umbruchzeit, nicht nur gesellschaftlich, politisch, auf der globalen Ebene, sondern jetzt auch wirklich technologisch in unserer Branche. Und das reizt mich. Auch das Thema Marke habe ich in den ersten Jahren meines Unternehmertums bisschen stiefmütterlich behandelt, habe in den letzten 10 Jahren auch extrem viel gelernt, wie wichtig Marken sind im Zusammenspiel mit Technologie. Das jetzt wieder aktiv gestalten, mitbegleiten zu können für Unternehmen, das bringt total viel Spaß.
Wie groß ist dein Team aktuell?
Wir sind im März gestartet mit 6 Gründern, also großes Gründerteam aus meiner Vergangenheit. Und wir sind jetzt 35 Kolleginnen und Kollegen.
Okay, das heißt, ihr wächst wahrscheinlich auch sehr stark, rekrutiert gerade für Projekte etc., kann ich mir vorstellen.
Genau.
Okay. Und was sind so die Top-Profile, die ihr gerade sucht?
Ja, querbeet. Also auf der einen Seite sind es wirklich Markenmenschen, Strategen, Designer, aber vor allen Dingen eben auch Softwareentwickler, die Lust haben, eben dieses neue Ökosystem, was sich fast wöchentlich geändert mit den LLM-Systemen. Ein Thema, mit dem wir uns jetzt seit einiger Zeit sehr intensiv beschäftigen, seit einigen Monaten, sind halt die ganzen Agentensysteme. Also das gesamte Thema Agentic Systems, super spannend. Und ich glaube, das gesamte Marketing-Spiel der letzten 15 Jahre im Bereich MarTech krankt so ein bisschen daran, dass wir uns alle in unserer Komplexität eingerichtet haben. Und ich glaube, das wird jetzt immer so richtig durcheinander geschüttelt. Und insofern suchen wir auch da wirklich Talente.
Was sind so die neuen Ansätze, um da vielleicht nochmal einen Satz drüber zu verlieren, aus deiner Sicht, wie die Komplexität jetzt durcheinander gebracht wird oder wie sie vielleicht reduziert wird? Das ist ja eigentlich so das Anliegen oder das Ziel, was wir alle haben sollten.
Ja, also Daniel, du bist ja auch schon super lange dabei und ich glaube, was wir alle erlebt haben die letzten 15 Jahre, ist auf der einen Seite so eine kambrische Explosion, nenne ich das immer, von Touchpoints. Ja, also die digitalen Kanäle haben sich beliebig halt aufgefächert. Da sprechen wir ja auch gleich ein bisschen drüber, was wir da auch aus China noch sehen können. Und auf der anderen Seite haben wir eine sehr komplexe Unternehmensorganisation mit den typischen Verticals, mit den typischen Silos von Marke, Produkt, Marketing Services, Customer Services, IT, Produktentwicklung. Und alles kulminiert eigentlich in einem Smartphone. Das heißt, auf diesen 3 Millionen Pixel, die wir auf dem Smartphone haben, kommt komplexe Unternehmensorganisation auf der einen Seite und die ganzen Kanäle auf der anderen Seite zusammen. Und jeder Pixel auf dem Smartphone kann ja sowohl Kommunikation, Vertrieb, Verkauf, Produkt sein. Das ist halt meine Hauptthese, das kriegst du halt als Unternehmen nicht mehr gemanagt. Ne? Also diese ganzen Touchpoints und die ganzen Silos und das in der Experience des Nutzers kriegst du nicht mehr zusammen. Und ich glaube, dass da die große Hoffnung ist, dass GenAI-Systeme letztendlich halt den Kontakt zwischen dem Unternehmen mit Marke, Narrativ, Produkt, Service auf der einen Seite und Kanal auf der anderen Seite übernimmt. Also das heißt, Marketing der Zukunft wird aussehen, dass wir die Systeme schulen und trainieren, die den Kundenkontakt am Ende des Tages halt übernehmen, weil wir das als Mensch in der organisatorischen Komplexität nicht mehr geregelt bekommen und zu langsam werden.
Aber du sagst ja gerade, die Hoffnung besteht darin. Da wäre jetzt meine Anschlussfrage direkt. Wie weit ist die Hoffnung entfernt von der Realität? Das heißt also, wie praxistauglich und relevant sind die Systeme schon? Und wo seid ihr jetzt auch im Einsatz ganz konkret bei Kunden, hier zu supporten, vielleicht die Komplexität zu reduzieren?
Ja, du fängst im Grunde genommen immer sozusagen natürlich, wenn du so eine Journey gehst, mit einzelnen Use Cases an. Und ein Use Case, der super naheliegend ist und der auch viel schon gemacht wird, ist das gesamte Thema Asset-Produktion. Mhm. Ja, also wie kriegst du letztendlich Assets über GenAI einfacher, schneller produziert für die nämlichen Ausspielungskanäle. Aber was du damit machst, ist ja eigentlich nur die Kachel zu befüllen. So, ja. Der zweite Schritt ist dann, wie ordne ich die Kachel ein und welche Kachel zeige ich dann halt überhaupt? Das alte Versprechen.
Targeting, Personalisierung.
Total. Also ich bin ja immer so ein bisschen Opa erzählt vom Krieg. Wir hatten 99, 2000 war das größte Thema Personalisierung mit Broad Vision, weil die Idee war richtig, die Technologie war noch nicht da. Und dieses Thema Massenpersonalisierung, was mehr ist als lieber Max Müller, das wird alles kommen. Und das, was wir heute zum Teil in den MarTechs haben mit einer CDP, das zu verknüpfen mit einer geeigneten, relevanten Ansprache, das sind einfach die nächsten Schritte. Und bis zu dem Thema in Echtzeit generierte Websites. Ich weiß nicht, ob du sowas wie Vercel kennst, mit V0. Da sieht man ja schon sehr genau, in welche Richtung das geht, quasi nicht nur auf Knopfdruck personalisiertes Angebot zu bekommen, sondern jeder Mensch sieht am Ende des Tages eine personalisierte Website, so wie wir heute ja einen personalisierten Stream auf dem Smartphone sehen. Kein Mensch sieht den gleichen TikTok-Stream, sondern der TikTok-Stream ist in Echtzeit personalisiert. So werden wir das auch bei den Commerce- und bei den Marketing-Angeboten der Unternehmen selber sehen. Also die gleichen Patterns werden dann letztendlich halt auch, glaube ich, in das gesamte Enterprise-Marketing-System.
Aber das heißt, wir starten ja im Umkehrschluss gerade bei nicht mal 1%, ne, weil das Thema Kreation, also Automatisierung von Kreation, Befüllung der Kachel, wie du es genannt hast, sowohl im Advertising als auch on-site auf der Webseite oder in der App, das ist ja bestenfalls 1%. Ne? Also die Logiken dahinter, was du jetzt beschreibst mit CDP, so eigenes System heute, Personalisierung, da gibt es ganz tolle Anbieter da draußen, die das Thema relativ gut beherrschen, AB-Testing, multivariates Testing, Kundenkontakte, Chatbot-Lösungen etc. pp. Also alles, was du ja vorhin beschrieben hast, was du irgendwo den Kunde ja heute auf einer App und auf einer Website irgendwie installiert hast oder nutzt, das in Zusammenspiel zu bringen. Das ist ja jetzt schon noch ein bisschen Zukunftsmusik, ne, was du beschreibst. Also ja, ich sehe den Weg dahin und die Systeme sozusagen zeichnen den Weg ja auch vor. Aber der Startpunkt ist doch dann bei diesen 1%, oder? Also wir machen jetzt ein bisschen Kreation.
Ich glaube, dass du, genau, das ist der Startpunkt. Ich glaube, genau das, was du gesagt hast, es gibt halt diese vertikalen, speziellen Lösungen. Und die sind in ihrem Thema auch extrem gut, Haken dran. Nur, was ich halt beobachte seit einigen Jahren in dem betrieblichen Alltag, kriegst du diese Themen nicht mehr synchronisiert. Ja, also es gibt von diesen Speziallösungen und von den das, was du wirtschaftlich halt brauchst, um am Ende des Tages die gesamte Wertschöpfungskette zu optimieren. Also wie machst du den Preis? Wie machst du die Angebotskommunikation? Wie ist dein Markennarrativ? Das alles zusammenzubekommen, das kriegt im organisatorischen Alltag keiner mehr durchgeholt. Und die entsprechenden verantwortlichen Menschen und Manager wechseln alle 2 bis 3 Jahre entweder das Unternehmen oder ihre Rolle. Und die Koexistenz sozusagen all dieser Themen geht total verloren. Deshalb sagte ich eben dieses Stichwort Agentic Systems. Also die Hoffnung ist, und das ist sicherlich in der Breite noch nicht zu sehen, dass eben diese das Paradigma der Agentenmodelle den Menschen hilft und den Unternehmen hilft, diese ganzen Spezialthemen wieder sozusagen zu synchronisieren und zusammenzubringen. Weil ein Agent ja nichts anderes ist als ein Spezialtask auf einem bestimmten Thema. Und das Tolle an den Agentensystemen ist ja nicht der einzelne Task, weil das ist vergleichbar mit so einem One-Shot-Prompt, sondern das Tolle ist daran der Synchronisationsmechanismus. Ne? Also wie kriegst du letztendlich halt diese Steuerung der einzelnen Teilsysteme hin. Also insofern ist das ein super spannendes Thema, mit dem man sich sehr intensiv beschäftigen kann.
Das heißt, im Zielbild würden dann die Agenten autonom miteinander sprechen, die Assets produzieren, die Personalisierung Richtung Kunde übernehmen, den Kundenkontakt, die Markenkommunikation auch da wieder personalisiert, gegebenenfalls in der One-to-One-Kommunikation, wie man es sich wünscht. Das ist sozusagen das große Zielbild.
Das ist ein Zielbild, auf das man schießt, und ob man davon 5% erreicht oder 95%, das werden wir sehen. Zurzeit, glaube ich, sind wir davon noch relativ weit entfernt, vielleicht ein Jahr oder 2 Jahre. Aber das Entscheidende ist ja, dass der Need und die Herausforderung, die ist ja heute schon da. Das ist so meine, und da bin ich total fest in meiner Meinung, dass die Unternehmen es in der Vielzahl heute nicht mehr hinbekommen, ihre digitalen Kanäle in sich konsistent zu synchronisieren und zu optimieren.
Okay. Wie viele Unternehmen haben das aus deiner Sicht schon erkannt? Also, dass sie da in dem Bereich investieren müssen und nicht nur irgendwie den einen fancy Innovationsmanager vielleicht einstellen, der sich so ein bisschen am Rande mit beschäftigt. Sozusagen in der Exekutive passiert nichts. Also wie viele sind da wirklich schon auf dem Pfad?
Also dafür vielleicht eine kleine Anekdote. Als wir im Februar, März rausgegangen sind mit Oso Digital, habe ich gesagt, wir sagen nichts über AI. Das haben wir alles im Hinterkopf. Das ist halt total klar, dass es ein Thema ist und dass wir es machen. Aber ich war ja das Jahr davor, war ich im Wettbewerbsverbot, durfte also nichts machen, habe mich natürlich nur mit dem AI-Team beschäftigt. Jeder Dienstleister, der nicht hinterm Stein lebte, hat das Thema mit seinen Kunden die letzten 12 Monate durchgeholt. Und deshalb sagen wir in unserer Pressemitteilung auf der Website nichts über das Thema AI, weil es ist total lächerlich, wenn man startet und hat noch gar keine Projekte, hat noch gar keine Referenzen. Das ist irgendwie weird. Dann alles, was an Kundenanfragen kam, also bis heute, bis diese Woche an Interesse, ist witzigerweise, das kreist um das Thema AI. Irgendwie die Kompetenzvermutung ist, aufgrund vielleicht meiner Historie und der Mitgründer, also Technologie und Marketing, die können das irgendwie. Und wenn sich ein Dienstleister im Jahre 2024 gründet, dann ist das natürlich ein AI-Dienstleister. Also was soll der sonst tun? Ja, okay. Und es spiegelt natürlich vielleicht auch ein gewisses Misstrauen wieder gegenüber den Bestandsdienstleistern, die am Ende des Tages ja immer über die Multiplikation aus Zeit und Stundensatz abrechnen und natürlich ein zwiespältiges Verhältnis haben mit allen disruptiven Effizienztools, die dafür sorgen, eben diese Multiplikation zumindest was die Zeit, den Zeitbedarf angeht, kleiner wird. Mhm. Und das in einem Umfeld, wo man eher, sag ich mal, wirtschaftlich Gegenwind hat, wo es also auch nicht so leicht ist, dann Mitarbeitende, die dann auf Projekten vielleicht nicht mehr benötigt werden, weil bestimmte Automatisierungsthemen implementiert wurden, die dann anderswo unterzubringen. Ne? Also insofern wird das halt eine Erkenntnis. Also ich glaube, die Bereitschaft in die Gespräche ist total offen und die Frage ist, wie gehst du halt in den nämlichen Use Cases die Leiter eben nach oben? Ne? Und das musst du Schritt für Schritt machen. Wenn du drei Schritte zu viel nimmst, dann wackelt die Leiter und du fällst runter.
Aktuell muss ich aber, glaube ich, niemand Sorgen darum machen, zu wenig Beratungsaufträge auch zu bekommen in dem Bereich, ne? Weil es gerade jetzt auch beispielsweise dein ehemaliger Schaffensplatz als auch die anderen Beratungen und Dienstleister, auch Marketingberatungen und Agenturen ja durchaus gerade auch große Nachfrage haben im Bereich Education. Also was gibt es überhaupt da draußen? Also es ist ja noch gar nicht Exekution, was kann man jetzt konkret bauen, sondern ganz viel auch aus den Unternehmen. Was gibt's da jetzt erstmal zu verstehen, wie sich der Markt verändert? Was sind Agentsysteme? Was geht mit AI und so weiter? Also deswegen, ich glaube, es muss sich gerade keiner Sorgen machen darum, dass es zu wenig Beratungsbedarf gibt. Tiefisch, ja, da bin ich bei dir. Wird vielleicht ein bisschen was wegfallen dann wieder durch Automatisierung, weil es dann weniger zu tun gibt. Aktuell ist aber ja der Bedarf einfach riesig an Wissen, das halt in Unternehmen schlicht und ergreifend noch nicht vorhanden ist. Ne?
Absolut. Also der Beratungsbedarf ist halt riesig. Aber wenn es darum geht, zu tun, also beispielsweise Produktionsjobs zu automatisieren, da kannst du die Mitarbeitenden nicht einfach dann auf Richtung Consulting umschulen im Bereich, wenn du sagst, ich habe mein Softwareentwicklungsteam und das ist ja das, was bei den Kunden gesetzt ist, mental als Anker. Okay, ich kann mit Copilot und Co. irgendwo in der Softwareentwicklung zwischen je nach Studie zwischen 25% und 50% an Effizienzgewinn realisieren. Also lieber Dienstleister, warum ist mein Team denn noch so groß? Oder warum werden die Tickets dann immer noch in der gleichen Geschwindigkeit abgearbeitet? Und so weiter und so fort. So, und da gibt's natürlich dann zwischen den unterschiedlichen Skills und Profilen schon einen Unterschied.
Kleine Werbeunterbrechung. Ich muss ja zugeben, ich bin ein echter Kaffeeliebhaber und ohne den ersten Kaffee geht bei mir morgens einfach gar nichts. Und da es sehr vielen Menschen sehr ähnlich geht, die auch sehr gerne Kaffee und sehr gerne guten Kaffee trinken, ist es grundsätzlich auch ein tolles Geschenk. Beispielsweise für eure Kunden, Partner, Mitarbeiter. Anders als mal wieder irgendwie einen langweiligen Schlüsselanhänger oder Kugelschreiber zu verschenken. Und genau hier kommt Black Hat Coffee ins Spiel. Das ist eine Specialty-Coffee-Marke und ich kann sagen, dass der Kaffee von Black Hat Coffee ein echtes Genusserlebnis ist. Ich trinke den häufig selbst. Und das Beste, die Verpackung kann auf Wunsch sogar mit eurem Firmenlogo oder einem individuellen Etikett gestaltet werden. Also, das perfekte Geschenk, hochwertig, persönlich und auch wichtig, compliance-konform. Geht einfach mal selber auf blackhatcoffee.de, klickt auf den Bereich B2B und macht euer nächstes Marketinggeschenk zu etwas wirklich Besonderem. Ende der Werbeunterbrechung. Wir machen jetzt mal einen kleinen Themenwechsel, denn eigentlich wollten wir heute über China sprechen. Ich sage China, du China, ist mir schon aufgefallen. Egal, das Thema steht fest. Du warst nämlich dort vor einiger Zeit im Rahmen einer K5-Reise. Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz darüber aufklären, was du da gemacht hast, wie lange du da warst, was du dir angeschaut hast. Und dann gehen wir so ein bisschen rein in die Welt von Temu, Shein und Co.
Ja, also ich war auf der K5-Konferenz dieses Jahr und da wurde die K5 China Experience angekündigt. Also die Idee ist, mit roundabout Dutzend Menschen fast 8 Tage in China zu verbringen. Wir haben 3 Städte angeschaut, Beijing, Hangzhou und Shanghai. Und dort haben wir halt Gespräche geführt, auf der einen Seite mit den aktuellen E-Commerce-Stars, sage ich jetzt mal, und haben uns angeschaut, welche Trends dort vorherrschend sind. Und auf der anderen Seite gab es aber auch ein paar Masterclasses von dem Ed Sander, der das organisiert hat, ein Tech-Journalist und Research-Mensch in China, mehr als eine Dekade gelebt hat und jetzt zwischen seinem Heimatland, den Niederlanden und China pendelt. Und insofern wird das so ein bisschen das Setting.
Okay, das heißt, ihr wart doch tatsächlich bei Shein und Temu jetzt ganz konkret bei den beiden Playern oder welche habt ihr euch angeschaut?
Ja. Bei den beiden waren wir nicht. Das wäre eine Option gewesen. Das Learning von dem Ed Sander war aus den vergangenen Trips ist, dass wenn man dort direkt die Gespräche führt, kriegt man am Ende des Tages halt nur eine PR-Show. Mhm. Und erfährt nichts, was wirklich on the ground stattfindet. Aber wir haben uns sehr viel dann sogenannt on the ground angeschaut. Wie sehen die Logistikcenter aus? Wie sehen auch diese kleinen Darkshops aus in den einzelnen Städten, mit denen die Anbieter es schaffen, diese Zustellzeiten von 30 Minuten, die ja für uns, wir würden das, glaube ich, so als Quick-Commerce sozusagen auch bezeichnen, realisieren. Also haben uns sehr viel sozusagen dann auch auf der Straße angeschaut, wie funktionieren diese Modelle dann halt wirklich.
Okay, sehr spannend. In Vorbereitung auf den Podcast habe ich mir mal ein paar Zahlen rausgesucht. Ich würde jetzt mal zitieren, einfach nur das Thema einzuordnen für die Zuhörer und dann so ein bisschen darauf referenzieren, was deine Gedanken, meine Gedanken dazu sind. Temu und Shein liefern täglich mittlerweile ungefähr 500.000 Pakete, die per Flieger in Deutschland ankommen, häufig auch zollfrei. Der GMV, also Gross Merchandise Value übersetzt, erreicht allein von Temu dieses Jahr wahrscheinlich sowas wie 54 Milliarden Dollar. Und Temu allein ist von Januar 2023 bis dieses Jahr jetzt 840% gewachsen, also in den Verkäufen gewachsen. Über Verweildauer in der App können wir jetzt noch sprechen, die wahnsinnig lange ist. Über das generelle Nutzerwachstum in Europa können wir noch sprechen. So, und da stellt sich bei mir so ein bisschen die Frage, okay, wo geht da die Reise noch hin? Weil das einfach ja eine Explosion ist von Playern, die vor ein paar Jahren noch nicht mal existent waren. Wie ordnest du das ein?
Ja, das sind natürlich schon extrem beeindruckende Zahlen. Ich würde vielleicht mal so ein, zwei Schritte zurückgehen, vielleicht nochmal zu beschreiben, wie das chinesische Internet-Ökosystem insgesamt aussieht und warum es denn zu solchen Entwicklungen halt wie Temu halt kam. Also das eine ist, und das wissen wahrscheinlich auch die meisten Zuhörenden, chinesische Internet-Ökosystem in vielen Aspekten anders aussieht als im westlichen. Also das Smartphone spielt eine dominierende Rolle. Das Web wurde quasi übersprungen. Wir haben dort nicht ein Internet, was dominiert wird von Google und von Meta auf der Plattformseite, sondern wir haben dort zwei andere Ökosysteme, Tencent mit WeChat als Super-App, die rund 1,2 bis 1,3 Milliarden monatliche Nutzer haben. Und wir haben auf der anderen Seite Alibaba, könnte man ein bisschen vielleicht vergleichen, wenn man Analogien mag, mit Amazon, also im Zahlungssystem mit Alipay, Tmall, als B2C-Shop, Cloud-Service, Services, gehen auch in Grocery rein mit HEMA. Und das sind eigentlich die Player, so die letzten 10, 15 Jahre das chinesische Internet dominiert haben. Und dann gab es halt was ganz Interessantes, dass erst vor 4, 5 Jahren eigentlich zwei neue Player reingekommen sind. ByteDance mit Douyin und TikTok im Bereich Short Video. Und auf der anderen Seite Pinduoduo, so heißt die Temu-Mutter in China, die was Verblüffendes gemacht haben. Und zwar muss man sich halt vorstellen, dass wir in China eine Situation haben, wo eigentlich die Education für das Thema Digitalisierung und auch Smartphone sehr stark traditionell in diesem Küstenstreifen im Westen geordnet waren. Die Chinesen sprechen da sehr viel von diesen Tier 1, Tier 2, Tier 3 Cities. Also Tier 1 sind diese großen Städte wie Shanghai, Beijing, Shenzhen natürlich. Da leben roundabout jetzt ganz grob sozusagen die Hälfte der Menschen und die andere Hälfte lebt in den ländlichen Gebieten, in den kleineren Städten, aber auch wirklich sozusagen auf dem Land. Die Temus haben im Grunde genommen zwei Dinge gemacht. Sie haben einmal das Wertschöpfungsmodell komplett geändert. Sie sind direkt an die Factories herangegangen und haben den Verkauf sozusagen von Supply und Demand miteinander verkettet. Und der Demand war dort, wo eben die Alibabas und JD.coms nicht waren, nämlich in den ländlichen Gebieten. Mhm. Und da ist halt auch die Kaufkraft wesentlich geringer. Also die waren sozusagen von der Demand-Seite schon gesagt, okay, wir müssen eigentlich ein Commerce-Angebot anbieten für die chinesische Bevölkerung, die nicht zu den Lucky 500 Millionen gehört, sondern zu den, sag ich mal, ärmeren 500, 600, 700 Millionen. Also haben da sozusagen schon mal auf der Demand-Seite, von der Preisstellungsseite einen anderen Ansatz gehabt und auf der anderen Seite dann eben dieses Factory-to-Consumer-Modell, dass sie gesagt haben, okay, wir haben ja eigentlich, und das ist ja nichts, und dass die chinesischen Fabriken direkt an den Kunden verkaufen, ist eigentlich ja keine große Überraschung. Wir haben ja heute die Situation, dass je nach Statistik 50, 60, 70% der Topseller auf Amazon Marketplace sind ja chinesische Direktanbieter. Ja? Und das sind ja nicht nur irgendwie 10, sondern das sind roundabout 1 Million, so gehen die Schätzungen. Also, wir haben 1 Million chinesische Händler und Factories, die über Amazon Marketplace an den Endkunden halt verkaufen. Das heißt, dass sie die Produkte fotografieren können, dass sie eine Preisstellung können, dass sie in der Lage sind, die Ware sozusagen aus der Fabrik irgendwie wegzuschippen. Also, diese ganze Infrastruktur, die ist in den letzten Jahren ja dank Amazon halt entstanden und auf diese Infrastruktur, auf dieses Ökosystem von Hunderttausenden von Factories hat sich im Grunde genommen Temu raufgesetzt und hat dafür dann ein User Interface, wenn man so will, ein User Interface, eine Experience halt gebaut, sehr stark über Gamification, aber auch über Preisstellungsmechaniken, dass sie gesagt haben, ihr könnt jetzt den Preis nicht mehr selber definieren, sondern ihr als Factory, ihr habt im Durchschnitt 3% Marge, das ist halt okay. Wir brauchen unsere 15% Marge plus Kost für Logistik. Und dann schauen wir mal sozusagen, wie der Endkundenpreis eigentlich sein müsste, dass das funktioniert und bauen dann die ganze Zeit Reverse Auctions an ihrem Factory-Modell. Und dann letztendlich für die nämlichen Produkte und Produktgattungen die richtigen Preise zu bekommen. So, und dadurch haben sie es halt geschafft, diese auf den ersten Blick wahnsinnigen, niedrigen Preise erstmal zu generieren in dem chinesischen Heimatmarkt. Mhm. Und als Pinduoduo vor einigen Jahren gestartet, hat jeder gesagt, die sind verrückt, das wird nie funktionieren. Mhm. Heute ist Pinduoduo im chinesischen Heimatmarkt mit Abstand die profitabelste Plattform. So, und daraus haben sie jetzt ein westliches Modell gebaut. Also das heißt nicht, es erscheint für uns, dass sozusagen über Nacht ein riesiger Player entstanden ist. Das ist ja auf der einen Seite auch so. Aber die haben einfach das Ventil geöffnet. Sie haben einfach sozusagen ihr chinesisches Frontend mit dem Demand-Supply-Modell jetzt in eine westliche übersetzte Marke und Plattform und natürlich sprachliche Übersetzung halt gebracht mit den entsprechenden Logistikprozessen im Hintergrund. Und von heute auf morgen sozusagen stehen uns jetzt 1 Million Fabriken zur Verfügung indirekt, wo wir mit einem Preis arbeiten können als Konsument oder einen Preis sehen, der Factory-Preis ist plus 3% Marge plus 15% für Temu und damit natürlich jeden Discount und jeden Amazon Marketplatz.
Woher kommen denn die Zahlen? Also woher ist, weil die sind ja sicherlich nicht öffentlich, also zumindest nicht von Pinduoduo oder Konsorten veröffentlicht worden. Oder woher kennst du die oder woher sind die bekannt?
Ja, das haben wir dann, als wir vor Ort waren, natürlich durch die Gespräche, die wir dort halt hatten. Mhm. Der Ed Zander, mit dem wir die Masterclasses gemacht haben, der betreibt halt auch einen eigenen Research-Dienst. Er verdient im Grunde genommen sein Geld, damit er diesen Research macht. Wie sehen die Supply-Ketten aus? Wie sehen die Wertschöpfungsketten aus? Wie sieht das Margin-Stacking in den einzelnen Stufen aus? Und damit haben wir uns halt sehr intensiv beschäftigt in der Woche.
Okay, super spannend, weil ich meine, 3% beziehungsweise die 15%, die sich dann Pinduoduo nimmt, hört sich jetzt erstmal extrem überschaubar an, wohl wissend, wie günstig teilweise Produkte produziert werden. Also wenn wir jetzt mal auch in den Bereich Schuhe zum Beispiel reingehen, ne? Also irgendwie so ein Schuh, war ja schon eigentlich immer bekannt, dass der irgendwie für 1 Euro produziert wird und dann kannst du den für 100 € bei Adidas und Co. kaufen. Da könnte man ja auch, oder hätte Temu ja auch deutlich mehr aufschlagen können, auch zum Start. Aber das heißt, die sind so preisaggressiv reingegangen, wirklich, weil sie das ländliche Gebiet in China erschließen wollten, habe ich jetzt verstanden. Das war die Ratio, da wollen wir stark werden und da wollen wir sozusagen über die Nachfrage und über die Konsumenten, die halt nicht so preisstark sind, einfach punkten.
Absolut. Und sie sind ja in einem reifen E-Commerce-Markt gestartet. Ne? Es gibt ja JD.com, es gibt Alibaba und so weiter und so fort. Und wie schaffst du es dann halt als jemand, der neu reinkommt in dieses Spiel, dir einen Markt aufzubauen? Du musst Dinge halt anders machen. Das haben sie auf der Supply Chain gemacht und das haben sie gemacht, dass sie eine andere Zielgruppe haben, die auch nicht so Zeit. Auch das ist ein interessanter Aspekt. Ne? Warum sozusagen ist in den Tier 1 Cities sozusagen dieser Zeitaspekt in der Lieferung, Stichwort 30 Minuten, so entscheidend? Es gibt diese Formel in China 996, also man arbeitet von 9 bis 9, 6 Stunden, 6 Tage die Woche. So, und wenn ich von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends arbeite, an 6 Tagen habe ich gar keine Zeit mehr für Shopping draußen. Das heißt, ich lasse mir alles sozusagen liefern. Ich lasse mir selber mein Kaffee sozusagen einen Arbeitsplatz bieten. So, auf dem Land sieht das total anders aus. Ja, die sind nicht in diesem 996-Wahnsinn, die haben einfach mehr Zeit. Und für die ist das total okay, wenn sie einen entscheidenden, signifikanten Preisvorteil haben, mal eine Woche auf ihre Produkte halt zu warten. Und auch das sieht man ja in dieser Pinduoduo bzw. Tepa-Kette. Es ist auf Preis optimiert und nicht auf Liefergeschwindigkeit.
Okay. Nichtsdestotrotz die Frage, wie sind sie dann so groß geworden? Weil das eine ist ja zwar der Preispunkt, die Preisaggressivität, verstanden, dass da sozusagen ein natürliches Konsumentenverhalten oder Nachfrage auch da war, entsprechend im ländlichen Gebiet. Nichtsdestotrotz, also sind die jetzt gewachsen über 10 Jahre organisch, Mund-zu-Mund-Propaganda und sozusagen dann einfach diesen natürlichen Preissetzungsmechanismus oder sind die auch mit Advertising in China dann quasi auch groß geworden, indem sie da stark skaliert haben und dann auch wahnsinnig Beträge vielleicht reingeschossen haben, um einfach die Markenbekanntheit, also wenn wir jetzt in Europa von Markenbekanntheit sprechen, von so einer Temu-App einfach auch entsprechend herzustellen.
Also wie der Marketing-Split von Temu oder von Pinduoduo aussah in den letzten Jahren, weiß ich fairerweise nicht. Was man schon beobachten kann, sind, glaube ich, so zwei Effekte. Einmal, man darf die Größe des chinesischen Binnenmarktes nicht unterschätzen, weil selbst diese 500 Millionen ländliche Bevölkerung sind ja größer als der US-Binnenmarkt. Ja. Einfach nur in Köpfen. Und wir haben ja immer sozusagen als Europäer im Kopf, Amerikaner haben diesen unfair advantage bei jedem Startup, bei jedem Geschäftsmodell, weil sie diesen riesen Binnenmarkt haben. Allein der ländliche Binnenmarkt in China ist größer von den Köpfen sozusagen als US-Binnenmarkt.
Aber trotzdem, du musst ja irgendwie die Bekanntheit schaffen dafür, dass da jetzt sozusagen eine super preisaggressive App da ist, wo du deine Schuhe irgendwie für 50 Cent kaufen kannst.
Also, total
fair. Das muss auch erstmal ankommen.
Genau, das muss erstmal ankommen. Das Zweite, was sie haben, ist, dass die klassischen Advertising-Modelle, die wir in Europa oder in den USA haben, sehen in China ein bisschen anders aus. Also Search spielt fast gar keine Rolle. Es gibt zwar Baidu als Suchmaschine, aber es ist halt eine Smartphone-App-Geschichte. Was sie sehr gut machen, das merkt man in diesen ganzen Onboarding-Prozessen, sie sind sehr gut da drin, erstmal den neuen Nutzer zu incentivieren. Also der bekommt am Anfang gleich quasi virtuelle Geldbeträge, Dinge einkaufen zu können, ohne dass er den vollen Preis bezahlt auf den eh schon niedrigen Produktendpreis. Und das Zweite ist, dass sie in der Lage sind, gute virale Mechaniken einzubauen. Also sie haben beispielsweise, gibt es die Möglichkeit, wenn ich Freunde werben Freunde, dafür wirst du maximal incentiviert. Es gibt sowas wie Group Buying, was eigentlich nur eine Marketing Technik ist oder Taktik ist. Also es ist kein echtes Group Buying, in dem man sich vorstellen muss, da sind jetzt wirklich 20 Leute und da wird eine Palette mit 20 Produkten gebaut und dann verschickt, sondern es ist im Grunde nur eine Marketing-Taktik, um zu sagen, ich bekomme den und den Preis. Wenn ich jetzt 19 andere Menschen finde, die mit mir kaufen, dann gehe ich halt über mein privates oder die Social Networks und sage, komm, ich will mir jetzt eine neue Kamera kaufen. Wer macht mit? Und dann haben wir den Preisvorteil von 30 Euro. Und diese Taktiken, glaube ich, die sind entscheidender gewesen als die klassischen Paid-Media-Taktiken, die wir vorherrschend im Westen sehen.
Was ja dann wieder zumindest von der Investment-Sicht deutlich interessanter ist, also für ein sozusagen neues Unternehmen, weil sie halt nicht erstmal irgendwie eine halbe Milliarde in die Hand nehmen müssen, Advertising zu spenden, sondern das sind ja alles Mechaniken, die erstmal nichts kosten. Klar, also du musst es in der Produkt- und Margenkalkulation irgendwo berücksichtigen, Aber dann, wenn du sagst, okay, 30 Euro off, dann ist es ja in deinem Preismodell irgendwo berücksichtigt. Du musst es aber nicht upfront in die Hand nehmen und erstmal in Meta oder Google oder in China an Baidu oder vielleicht ByteDance, über die wir sicherlich gleich auch noch sprechen, erstmal überweisen, ja, in einem CPM, CPC-Modell.
Absolut.
Okay. Wie hat, also verstanden, Pinduoduo, Temu, Shein sind in China über verschiedene Mechaniken groß geworden und haben dann die Schleusen, wie du es vorhin formuliert hast, geöffnet und es dann in den Westen ausgerollt. Da auch wieder die Frage, wie haben sie es gemacht? Weil zumindest die Empfehlungsmechanismen, die könnte man ja natürlich genauso gut im Westen etablieren. Oder gab es da noch andere Mechaniken, die sie genutzt haben, um jetzt hier so groß zu werden?
Ich kann das nicht beobachten, sondern es ist am Ende des Tages in vielen Fällen einfach dieser Preiseffekt gewesen. Natürlich sind sie in Europa und in den USA auch mit Meta unterwegs gewesen. Also wir haben alle die Temu-Werbung gesehen, wir haben alle auch TikTok-Install-App-Kampagnen gesehen und so weiter.
Einer der
so
Bilanz, einer der größten sozusagen Wachstumsträger, ne? von Meta und glaube ich Google, zumindest auf
absolut.
YouTube.
Umso interessanter jetzt zu sehen, sozusagen, wo sie jetzt die Media zurückfahren, dass die Zahlen bei Meta und Google stabil bleiben und weiter wachsen. Also insofern haben sie da hat Meta und Google auch einen guten Job gemacht, ja. Das Geld auf der einen Seite mitzunehmen, aber an dieser süßen Droge im Grunde genommen, sich nicht auszuruhen, sondern ihre eigenen Systeme ja auch viel mit AI intelligenter zu machen, um auch aus dieser ganzen Third-Party- und Apple-Privacy-Geschichte sozusagen dann doch am Ende des Tages halt zu gewinnen. Also das haben die sehr geschickt gemacht. Am Ende des Tages, glaube ich, sind die Mechaniken bei Temu und bei TikTok die gleichen. Ausnahme TikTok Shop, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, was Temu angeht und TikTok, was die Nutzer auch in China gefesselt hat. Ne? Bei Temu ist es das Thema Gamification, das sind die Marketing-Taktiken und es ist vor allen Dingen Preis, Preis, Preis. Bei TikTok ist es halt dieser süchtig machende Stream von unterhaltenden Videos.
Und genau da stellt sich jetzt bei mir die Frage, okay, was können wir als sozusagen deutsche, europäische E-Commercer und Anbieter davon lernen? Weil ich meine, wir machen uns seit Jahren Gedanken darüber, ja, wie wir irgendwie gutes Brand-Marketing machen. Das Ganze natürlich Brand-Safe, ja, Brand-Suitability, das sind Themen, das sind reines im Advertising. Thema Qualitätsversprechen, Nachhaltigkeit ist ein Thema. Ja, ich habe jetzt kürzlich auch einen Podcast mit Eurowings aufgenommen. Wir haben das Thema Nachhaltigkeit sogar in dem aktuellen Spot ganz groß verarbeitet. So, das spielt ja alles da gar keine Rolle, ja, oder jetzt irgendwie clean Landing Pages, wo du sagst, wir machen Conversion-Optimierung, versuchen eine total saubere Strecke zu bauen. Education und hier blink-blink mit irgendwelchen Rädern, die sich drehen, ist ja genau das Gegenteil, was wir eigentlich so die letzten Jahre in der Industrie besprochen haben und versucht haben zu optimieren. Ist es da nicht irgendwie so ein bisschen, sind wir dann auf falschem Pfad gewesen oder ist einfach jetzt gerade so eine Art Zeitenwende im Konsumentenverhalten und der Preis besticht eh alles und alles andere ist egal?
Ja, das kann gut sein, aber lass uns das vielleicht nochmal so ein bisschen abschichten. Also ich glaube, bei dem Thema Qualität und Nachhaltigkeitsthema, das hat ja zwei Medaillen. Ne? Die eine Medaille ist, was ist der Kunde oder die Kundin wirklich bereit für das Thema Nachhaltigkeit beispielsweise an Mehrpreis zu bezahlen? Und ich glaube, da gibt es irgendwo eine Grenze. Und wenn ich das Produkt aber für die Hälfte bekomme oder für 80% off sozusagen des normalen Preises, da verdunsten halt diese Argumente. Ne? Gerade in diesen Zeiten, wo wir so ein bisschen kommen aus 3-4 Jahren hoher Inflation. Das ist das eine. Das andere ist natürlich aber schon, dass es kein ebenes Spielfeld zurzeit gibt. Du hast das ein bisschen angeschnitten eben bei den zollfreien Lieferungen, die wir bekommen. Und das ist natürlich ein Treppenwitz der Geschichte, dass wir es jetzt schaffen, ein Wirtschaftsaustauschabkommen mit Lateinamerika und Südamerika sozusagen zu bekommen, nach 5 Jahren Verhandlungen. wenn die Franzosen es nicht nochmal stoppen. Mhm. Und wir 15 Jahre gebraucht haben, europäischen Binnenmarkt zu bekommen. Und Temu baut einen chinesisch-europäischen Binnenmarkt innerhalb von 3 Monaten, ne? Indem sie einfach die Pakete rüberschicken ohne Zoll. Das ist ja schon irgendwie weird. Und das geht natürlich nicht, ne? So, und da müssen wir natürlich von der Regulatorik politisch sozusagen zumindest dafür schaffen, wenn ich hier Textil herstelle und verkaufe, dann muss das halt eben bestimmten Anforderungen, Zertifizierungen entsprechen. Jetzt spreche ich noch gar nicht von nachhaltig, wie es produziert ist, aber dass es zumindest halt nicht gesundheitsschädlich ist für Kinder und so
Konsumenten, ne? Weil also gerade da gibt es ja auch viele Kinderprodukte, die verkauft werden, die gar nicht getestet sind. Und da muss man sich ja ernsthaft, ehrlich gesagt, als Konsument jetzt auch mal die Frage stellen, will ich meinem Kind da irgendwie jetzt Plastikspielzeug in die Hand drücken, das vielleicht Plastik ausdünstet und eben von keinem getestet oder zertifiziert wurde.
Absolut, okay, also, wenn da Weichmacher drin sind und so weiter, also das sozusagen davon abgesehen.
Weil das ist ja eine Regulatorik. Also sagen wir mal, wir kommen irgendwann zu dem Punkt, wo wir es schaffen, das so weit zu regulieren und auch quasi dieses ebene Spielfeld wieder zu schaffen, dass halt du nicht einfach unkontrolliert den Markt fluten kannst. Dann stellt sich ja trotzdem jetzt von der E-Commerce-Perspektive, also wenn ich jetzt irgendwie ein deutscher Anbieter bin, die Frage, okay, was kann ich jetzt von dem chinesischen Modell lernen? Okay, ich kann jetzt nicht direkt an die Factories vielleicht gehen. Aber so Richtung Kunde in der Art und Weise, wie sie vermarkten. Also gibt es da Mechaniken, wo du sagst, das sollten wir uns ernsthaft jetzt mal anschauen, weil da haben wir offensichtlich in die falsche Richtung optimiert oder gebaut.
Absolut. Also ich glaube, das Thema Gamification, das kann man kopieren. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob das nachhaltig ist. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das eher so ein Hit-Business aktuell ist, was die Leute cool finden, aber was nach 3, 6, 9 Monaten an Zugkraft halt verliert. Und dann eben keinen Spaß bringt, sondern die Leute eigentlich zunehmend nervt. Also da wäre ich vorsichtig, solche Gamification in meinen bestehenden E-Commerce-Flow sozusagen einzubauen. Das Ökosystem kriegen wir auch nicht umgebaut. Also diese Millionen von chinesischen Fabriken, die zu den Ist-Kosten liefern können, das haben wir einfach nicht mehr in Europa. Also wir haben ja im Grunde genommen China und Asien zur Werkbank gemacht und diese Werkbank ist zum Teil nicht mehr da. Und dort, wo sie ist, Stichwort Textilindustrie, vielleicht noch in Portugal oder in der Türkei, die haben nicht die Preispunkte. Also ich glaube, da kann man ein bisschen was versuchen, aber ich glaube, das wird schwer. Ich glaube, auf einer anderen Ebene kann man natürlich von diesen Anbietern extrem viel lernen. Das eine ist, glaube ich, Geschwindigkeit. Also die Brutalität, mit der sie sozusagen ihre Rollouts machen, das ist schon echt bewundernswert. Und auch diese, wir haben eben ein bisschen über die Tier 1, Tier 2 Cities.
Funktioniert das im deutschen Modell? Weil wir haben halt nicht 9, 6. Also muss man ehrlicherweise auch sagen, wir diskutieren eher über 9 to 5 und 4-Tage-Woche. Sind wir da sozusagen überhaupt kompetitiv? Weil du sagst ja, die Rollouts müssen wir jetzt mal erhöhen. Aber das bedingt ja auch vielleicht, dass man dafür auch ein anderes Arbeitsmodell braucht. Und das wollen wir ja dann ja nicht.
Ich glaube, das ist ein Teil der Diskussion. Die größere Diskussion ist aber, wie viel Pragmatismus wollen wir uns halt gönnen und wie viel Prozesse und Sicherheitsdenken wollen wir in unser Geschäft halt einbauen. Und meine Beobachtung ist, dass in vielen Unternehmen der Prozess wichtiger ist als das Outcome. Also Hauptsache, ich habe mich an den Prozess gehalten, dann kann mir nichts passieren, dann kann mir keiner gegen den Karren fahren. Job safe, als wenn ich irgendwie einfach mache und pragmatisch voran marschiere. Ich glaube, das ist eine größere Opportunität darin liegt. Und das merkt man bei den chinesischen Unternehmen, die sind brutal pragmatisch. Und das hat halt verschiedene Dimensionen. Also einmal, wenn ich das Rollout-Thema beispielsweise nochmal nehme und sage, wir haben einen strukturellen Nachteil, weil wir haben einen Binnenmarkt, aber wir haben eben doch keinen Binnenmarkt, weil wir Sprachbarrieren haben, kulturelle Barrieren und so weiter und so fort. Aber was, glaube ich, schon so ist, drüber nachzudenken, ist nicht eigentlich für ein Berliner Startup Barcelona näher als Bautzen. Also was will ich damit sagen? Wenn ich eine bestimmte Klientel sozusagen adressiere, ob das jetzt eine ländliche Bevölkerung ist in Europa oder eine städtische Bevölkerung, dann denken wir noch in diesen nationalen Grenzen. So, und ich glaube, davon müssen wir uns, glaube ich, das kann man aus China lernen, weil auch die haben 10 verschiedene Sprachen. Und davon muss ich mich so ein bisschen trennen. und überlegen, wie sieht meine Rollout-Strategie ist. Pragmatismus hat auch zu tun letztendlich halt mit dem Thema Technologie. Also was mir auch aufgefallen ist in allen Diskussionen, wenn ich mit deutschen E-Commercern spreche, ist 50% geht immer nur über MarTech, Technologie, Roadmap, dann Flaschenhals. Die Chinesen sprechen nicht über Technologie. Mhm. Die haben einen total pragmatischen Ansatz. Sie arbeiten auf den Plattformen, sie arbeiten auf der WeChat-Plattform, sie arbeiten auf Alibaba. Also der Tech-Layer, den sie selber bauen, der ist meistens relativ schmal. Auf dem Rest nutzen sie sozusagen das, was da ist. Also das wäre so,
als Make or Use statt Make or Buy. Fand ich eine recht schöne Formulierung von dir, weil die ist genau diesen Pragmatismus ja zeigt, dass du dich halt nicht damit beschäftigst, alles selber irgendwie nachzubauen, und sondern das nimmst, was da ist, und das, was da ist, ist ja auch gut.
Total. Und was ich auch sozusagen interessant finde, in Deutschland sind wir sehr auch sozusagen jetzt, du hast das Experience-Thema, also wir versuchen halt den Checkout-Funnel total einfach zu machen und so, wie er gewohnt ist und so weiter und so fort. Und ich glaube, wir muten den Konsumenten einfach nichts mehr zu. Und das machen die Chinesen ständig. Ne? Die sagen einfach, und ich finde das eine gute Haltung, dass sie sagen, für den Konsumenten ist das doch viel einfacher, wenn ich jetzt an einem Coffeeshop kein Preisschild mehr oben habe mit den aktuellen Coffees. Wenn ich auch nicht mehr akzeptiere, dass ein Konsument in den Coffeeshop geht und einen Kaffee bestellt, ist doch viel einfacher sozusagen, wenn er mit dem Smartphone den aktuellen Preis sieht und mit dem Smartphone bestellt, wie in der Systemgastronomie auch bei McDonald's, wo ich vorne sozusagen bestelle. Also sie muten den Kunden einfach zu, auf bestimmten Prozessen digital zu wandeln. Du kannst hier nur noch mit dem Smartphone halt bezahlen. Wir nehmen kein Bargeld an. Das ist für mich besser. Ich kann dir einen besseren Preis bieten. Und es ist auch für dich eigentlich konvenienter. Und wir nehmen eigentlich auf jede Befindlichkeit total Sinn. Also wir müssen noch die letzten 3% in der Conversion mitnehmen, weil der braucht noch die Zahlungsmethode und der braucht noch diesen Hebel, und wir haben noch eine Kundenkarte aus Plastik, weil es gibt ja noch den Edge Case einer Konsumentin, die eben kein Smartphone hat. Und das ist da einfach vorbei. Und diesen Mut zu haben. Wir können
sprechen, dass in der Gastronomie in Deutschland teilweise ja noch nicht mal Kartenzahlung möglich ist, sondern nur Bargeldzahlung. Also wir haben ja eher das umgekehrte Phänomen.
Der Mut der Chinesen, das Richtige zu tun und das Richtige den Konsumenten auch zuzumuten. Nicht das schnellere und wenig wassertrinkendere Pferd zu bauen, sondern das Auto zu bauen. Das finde ich erstmal erfrischend.
Ja, was ich gerade ganz spannend fand, war die Aussage nochmal zum Binnenmarkt, also den europäischen Binnenmarkt, den besser zu hebeln und nicht innerhalb der nationalen Grenze zu denken. Da ist mir nämlich gerade eingefallen, also viele Startups machen das ja ähnlich, und ich meine, ich war ja auch jetzt mal irgendwie ein Jahr in einem Startup und habe ein Produkt mitgebaut, und da haben wir tatsächlich auch lange darüber gesprochen. Gehen wir jetzt gleich international, fokussieren wir uns erstmal auf den deutschen Markt, weil der ist ja erstmal groß genug, ne? Da gibt's ja ganz viele Advertiser, und dann kannst du die erstmal abklappern und so, und uns auch dann tatsächlich für die Strategie entschieden, und Fokussierung ist ja auch was Wichtiges. Ich glaube, da brauchen wir uns nicht drüber streiten, dass man sich vielleicht nicht verzetteln sollte, und du hast ein Sprachthema und dann brauchst du Sales, Leute. Okay, das ist im E-Commerce ein bisschen anders, ja, weil da kannst du einen Shop übersetzen. In dem Fall ging es ja um B2B-Produkt. Muss man vielleicht nochmal differenziert drauf schauen. Aber was ich damit sagen will, also dieses Mindset innerhalb der europäischen Binnenmärkte oder des Binnenmarkts zu denken, das ist, glaube ich, ja auch noch nicht überall da, aber das ist eine Riesenchance, weil dann hast du ja auch irgendwie 350 Millionen potenzielle Konsumenten vor der Tür.
Auf jeden Fall, genau. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt.
Okay.
Und du hast da letztendlich dann auch zum Teil ja Konsumenten, die unterwegs sind, Stichwort sozusagen Smartphone first, ne, wenn du in die nördlichen Länder sozusagen schaust, wo du auch eine höhere Akzeptanz hast. Für diese Themen. Und zum Teil, wir gucken Richtung Griechenland und Spanien zurzeit. Du hast auch ein größeres Wachstum da. Also du musst ja auch gucken, wo ist das Konsumentenklima am Sinken und wo ist es halt am Steigen. Und das kannst du natürlich dann auf einem europäischen Binnenmarktblick viel besser balancieren.
Du hast irgendwann mal geschrieben, es darf nicht heißen Mobile First, sondern Mobile Only. Heißt das, wenn du morgen einen Online-Shop launchen würdest, würdest du den nur noch auf Mobile launchen oder vielleicht App Only und eine Mobile-Website, die aber im Desktop, also am Ende ist ja responsive, aber was meinst du mit dem Statement?
Also was schon spannend ist, dass die Chinesen das Smartphone nutzen als Fernbedienung, um ihren Alltag zu organisieren. Und wir sprechen ja im E-Commerce auch viel immer über Multichannel, Omnichannel und haben das viel auch zu Recht halt belächelt, ne? Weil diese Use Cases am Ende des Tages dann doch manchmal zu unternehmensberaterisch sind und der normale Mensch macht das dann oftmals halt nicht. Wenn man in China ist, kriegt man da aber, glaube ich, nochmal so ein anderes Gefühl, weil da ist eigentlich die physische Welt die Verlängerung der digitalen Welt. Ne? Also dass beispielsweise so ein Alibaba sowas wie HEMA, also in Grocery reingeht, das machen die ja nicht sozusagen, weil sie jetzt einen besseren Lebensmittelshop bauen, sondern sie sagen, eigentlich ist es die natürliche Verlängerung des Smartphones, weil bestimmte Dinge kriege ich mit dem Smartphone nicht hin und dann brauche ich dann doch wieder so einen physikalischen Store, weil die Chinesen beispielsweise total verliebt sind in lebende Tiere. Ne? Also da musst du die Fische, die sind ja frisch und die Scampis frisch aus dem Bassin genommen und dann sozusagen kriegst du sie halt mit. So, das funktioniert online nicht so richtig. So, und diese Denke zu haben, also Smartphone und physische Welt wirklich ganz eng zu verschränken, das funktioniert einfach nur mit dem Device, was du in der Hosentasche hast und nicht mit dem Notebook und nicht mit dem Desktop-Rechner. So. Und deshalb, glaube ich, ist das absolut führende Device und, glaube ich, auch für 90-95% der Fälle dann wirklich Smartphone-only, eigentlich das Smartphone. Und du musst eigentlich dein gesamtes Marketing-Modell und auch dein Geschäftskonzept aus dem Smartphone denken, auch mit den Features sozusagen in der Darreichungsform und in dem Gespann mit der physischen Welt, weil dich das Smartphone, und wir sind ja alle irgendwie mit dem Desktop und mit dem Notebook aufgewachsen, meine Erkenntnis ist, das beschränkt unser Denken. Ja, und wir denken immer wieder in diesem Shelf-Commerce. Ne? Ich habe da mein virtuelles Regal, ich habe meinen Katalog und es ist aber ein Stream und der Stream ist personalisiert und er ist kontextabhängig. Wenn ich im Laden bin, dann sehe ich was anderes, als wenn ich in der U-Bahn sitze und so weiter und so fort. Und deshalb glaube ich es. Und dann entstehen auch andere Commerce-Konzepte. Also, genauso wie Uber und Airbnb ja nicht klar waren, sozusagen, als 2007 Steve Jobs das iPhone halt vorgestellt hat. Und die waren nur denkbar, als das Smartphone dann halt da ist. Und ich glaube, so müssen wir halt Commerce halt auch denken. Wirklich super konsequent letztendlich halt aus dem Smartphone. Und die Kundenakquisitionskosten, ob das jetzt physisch ist oder ob es halt digital sind, die sind halt eben extrem hoch. Und der Ring, die Menschen zu binden, ist am Ende des Tages eben nicht der Ring, sondern es ist das Smartphone. Es ist in der gleichen Hand, aber ist ein bisschen größer.
Heißt dann im Umkehrschluss, dass die Generation Z uns da was voraus hat, also ich meine jetzt tatsächlich uns beiden jetzt, weil sie mit dem Smartphone aufwächst und vielleicht dann nicht limitiert ist in diesem klassischen Denken, dass du ein Regal hast und wie du deinen Shop in der konventionellen auch Desktop-Welt vielleicht baust?
Ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass Mediennutzungsverhalten und das Denken in einem vertikalen 7-Zoll-Screen andere Geschäftsmodelle und andere E-Commerce-Konzepte induziert als unser 16:9 Breitband oder Breitbildschirm, ne? den wir als mentales Modell noch ganz stark im Kopf haben.
Lass uns nochmal den Schwenk zu China machen und zum Thema Live-Shopping. Ich habe irgendwo gelesen, dass Live-Commerce einen mittlerweile signifikanten Anteil im E-Commerce-Umsatz in China ausmacht. Und auch da ist wieder die Frage, inwieweit vielleicht jüngere Nutzer auch die Geschäftsmodelle besser verstehen und damit folglich auch Business machen können. Was meinst du?
Ein Drittel des E-Commerce-Umsatzes wird über Live-Commerce-Formate umgesetzt. Dann muss man schon sagen, wenn du in dieser Generation nicht aufwächst, wirst du auch nicht derjenige sein, in diesem Markt erfolgreich ist. Also es gibt 1 Million Menschen in China, die nebenberuflich, hobbymäßig, zum Teil auch hauptberuflich Livestreamer sind. Ne? Also es ist unglaublich. Ja. Es gibt Joy Media, die haben wir uns angeschaut. Das ist so eine Mischung zwischen MTV und würde ich mal sagen, so ein Schallplattenlabel. Die haben 100.000 von diesen 1 Million Streamern unter Vertrag. Die nennen sie Key Opinion Consumer. Und einige tausend von denen dürfen deren Studios nutzen. Also die haben so ein Skyscraper-Haus und da sind 80 Live-Studios drin, wo rund um die Uhr produziert wird. Also Ware kommt rein von den Marken und dann wird halt gedreht
und auf TikTok dann gestreamt oder was sind
auf die TikTok Shop auf Douyin so und So, und wenn du dir da das Management anguckst und die Leute, die da arbeiten, klar, da ist keiner 30. Also der Gründer hat das, glaube ich, keine Ahnung, mit 18, 19 sozusagen gegründet, ja, und macht das jetzt seit 10 Jahren, aber ist noch kein 30. So, also da gibt's natürlich echt einen strukturellen Nachteil. Ja. Das ist aber natürlich auch ein kulturelles Phänomen, ne? 1 Million Streamer.
Das, ja, wäre meine Frage gewesen, ist das der nächste Trend für Deutschland? Jetzt nach Timo Shein, ja, also Haken dahinter, die sind jetzt da, die sind wahnsinnig erfolgreich. Kommt jetzt sowas wie Live-Shopping auch oder eine WeChat-App? Gibt's ja auch nicht vergleichbar, sind bei uns jetzt, ne, irgendwie.
Ja, ich glaube, schwer vorherzusagen. Es gibt Argumente dafür und dagegen. Also was da, ich sag mal, was dagegen spricht. Dagegen spricht, ist, dass TikTok Shop in USA erstmal kein Riesenerfolg ist. So alles, was man hört und sieht. Warum ist das so? Weil TikTok Shop sozusagen eben diese Infrastruktur, wie der Ökosystem braucht von Tausenden, Zigtausenden, Hunderttausenden von Streamern, die eben vor der Kamera gut performen. Und wenn man sich diese Pyramide anschaut in China, es gibt 1 Million Streamer, die das hobbymäßig, wie auch immer, also wie anfangen, wenn Jungs und Mädels anfangen, mit 5 Jahren Fußball zu spielen, ne? So, und dann gibt es halt eine Abschätzung. Gibt es 100.000, die einen Vertrag haben. So, und dann gibt es ein paar Tausend, die dürfen Studio professionell nutzen. Und dann gibt es oben eine Pyramide von 10 Leuten, die machen Milliarden Umsätze pro Kopf mit dem Merch, den sie verkaufen. Fange ich so als traditioneller E-Commercer an und sag, jetzt will ich erfolgreich sein und will einen erfolgreichen Influencer sozusagen haben oder jemand, der gut vor der Kamera schnell performt. Aber es gibt eben diese Fußballmannschaft nicht oder dieses Talent nicht, die mit 5 Jahren schon angefangen haben, Fußball zu spielen. Und jetzt sind sie 15 und sind bereit irgendwie für die 3. Bundesliga. Die gibt es eben nicht. Ne? Und dann fange ich an, so Glücksgriffe zu machen. Das ist, am Ende des Tages ist es doch ein Hit-Business, diese Influencer. Also entweder performen die und werden Stars oder nicht. Und die kann man nicht sozusagen herbeibeten, sondern da muss genügend von unten kommen, die man dann findet, die sich vor der Kamera beweisen, die 1, 2, 3 Jahre an ihrer Practice halt arbeiten und dann wirklich gut sind und wirklich Umsatz machen. Und wenn man die nicht hat, dann fängt man an zu skripten und dann wirkt das alles nicht authentisch und dann ist das einfach Mist. Und dann macht man irgendwie 10 Versuche und sagt, naja, das funktioniert nicht, ne? Aber in China, wir sind da teilweise mit dem Bus gefahren und vom Bus kannst du ja oben reingucken in die Autos, die neben dir fahren. Ich würde mal sagen, 2 von 3 Autofahrern hat ein Livestreaming-Smartphone oder ein Livestream, E-Commerce-Livestream sozusagen, die ist am Armaturenbrett und das ist da Unterhaltung. Ne? Also es gehört ja auch 2 zu. Es gibt diese Influencer, also diese Streamer. Wow. Okay. Diese
also die konsumieren das beim Autofahren sozusagen.
Brauchen wir jetzt immer, sind beim Autofahren, die Lieferdienste, wenn die mit ihrem mit den E-Rollern durch die Gegend fahren, sind die dabei sozusagen diese Art von Shopping-Formaten sozusagen sich anzuschauen. Das ist so ein Tagesbegleiter. Die ganze Zeit läuft ein Commerce-Stream. Also es ist unfassbar. Also man braucht beides. Ne? Du brauchst auf der einen Seite das Talent und auf der anderen Seite natürlich auch eine gewisse kulturelle Affinität, das auch cool zu finden. Ansonsten landest du halt irgendwie im Home-Shopping Europe und hast irgendwie einen Altersschnitt von 65. Das ist dann auch nicht cool.
Ja, Wahnsinn. Ist ja auch eine Art und Weise von Turbokapitalismus, die wir jetzt so nicht kennen. Ne? Also ich meine, wirklich den ganzen Tag sich Livestreams anzuschauen für Produkte. Also am Ende geht es ja wieder um Konsum und du sollst ja konsumieren. Das ist ja ein Phänomen, das wir, muss ich ganz ehrlicherweise sagen, zum Glück nicht haben oder noch nicht haben. Auch nicht vorstellbar.
Ja, klar. Ne? Also wir leben ja sozusagen in diesem, seit den 50er Jahren, also jetzt seit 70 Jahren eigentlich in so einer Konsumwelt. Für die Chinesen ist diese Konsumwelt vor in den letzten 20 Jahren, in den letzten 10 Jahren vielleicht mit Beschleunigung halt aufgegangen. Die leben natürlich diesen, sag ich mal, diesen unschuldigen Konsumismus der 50er und 60er Jahre, die wir in der alten Bundesrepublik hatten, nochmal nach. So, oder das erste Mal. So, da wird es natürlich dann auch in der nächsten Generation wieder eine Reflexion drüber gehen und das Pendel wird vermutlich dann auch in die andere Richtung gehen. Aber zurzeit ist das der unschuldige Konsumismus der 50er und 60er Jahre der alten BRD.
Also wo es ja auch einen Link gibt, bei deutschen Influencern zumindest, gibt es ja teilweise den Trend oder Creatern, die dann eigene Produkte rausbringen, dass die dann auch per Dropshipping sich aus China dann Produkte herstellen lassen. Also nicht den Eistee unbedingt, sondern dann also im Fashion-Bereich teilweise auch irgendwelche Shirts, wo sie dann direkt an Produzenten in China rangehen, 900% Marge draufschlagen und dann sozusagen ihre eigene Fashion-Brand dann plötzlich lancieren. Also den Trend gibt es ja schon so ein bisschen. Das ist jetzt was ganz anderes, als was wir gerade beschrieben haben, wo du dann irgendwie die 100.000 hast, die da quasi semi-professionell vor der Kamera stehen, sondern das sind ja bestehende Influencer, also Montana Black oder sowas, der dann sagt, okay, ich mache jetzt quasi meine eigene Fashion-Brand und nutze dann aber die chinesische Infrastruktur, dort günstig einzukaufen und dann mein Label drauf zu kleben. Das heißt, nicht vergleichbar, aber zumindest gibt es einen Link Richtung China von Creatern, die es schaffen, ihre eigenen Produkte oder Marken aufzubauen. So ein bisschen beobachte ich das schon hier und da. Das ist noch kein Massenphänomen, aber zumindest was, was teilweise schon angewendet wird.
Ja, klar. Das siehst du viel ja auch bei Insta, so ein paar Marketing- digitalen Marketing-Experten, die wissen, welchen Mechaniken, zu welchen Preisen sie so ein bisschen Arbitrage-Geschäft machen können, zu noch akzeptablen Preisen einkaufen und dann einfach einen Dropship von mit Shopify schnell gebaut, Artikelselektion dahinter, da gibt es ja mittlerweile auch gute Tools für, dann so einen Pseudoshop zu öffnen. Okay. Aber das ist, glaube ich, wirklich so ein kurzfristiges Arbitrage-Geschäft, was, glaube ich, A, nicht nachhaltig ist, wenn du das aus einer digitalen Marketing-Perspektive siehst. Und was die Influencer angeht, würde ich auch mal so ein Fragezeichen hintermachen, dass das lange gut geht, weil wenn die Qualität nicht stimmt, dann kriegst du hinterher auch wieder in den Kommentaren Gegenwind. Ich glaube, wenn du ein guter Influencer bist, wäre immer noch mein halb fundiertes Bauchgefühl, gute Markenkooperation mehr wert. Und wenn du diese Markenkooperation nicht mehr hinbekommst, Stichwort meinetwegen, weiß ich gar nicht, Montana Black, dann gehst du auf solche Ersatzthemen wie Dropshipping. Aber ich glaube nicht, dass sind Brandkooperationen immer noch profitabler. Aber dazu muss ein eigener Brand sein, der sauber ist.
Ja, okay. Letztes Statement von dir, also was können deutsche E-Commerce-Läden jetzt noch von Chinesen lernen oder müssen wir uns jetzt der Preismechanik ergeben und auf die Regulatorik hoffen? Das war ja das Thema von vorhin.
Ja, ich glaube, da gibt es keine Silberkugel. Ne? Das Bündel Smartphone First, Geschwindigkeit. Ne? China Speed ist ja auch immer dieses Stichwort, dazu braucht man radikalen Pragmatismus. Sich nicht der Komplexitätsfalle Technologie im letzten Optimierungsmoment des Matex-Stacks zu verlieren. Das Thema Binnenmarkt Europa, ich glaube, das sind so die großen Stichworte.
Ja, und mit neuen Technologien vielleicht beschäftigen, dann können wir nämlich jetzt auch die Klammer wieder schließen zu unserem Anfangsthema mit Agentensystemen beschäftigen und sozusagen Komplexität dann auch rausnehmen, oder? Vielleicht eine Chance jetzt durch den technologischen Wandel, den halt als First Mover mitzugehen, könnte ja auch eine Strategie sein.
Also mich auf LinkedIn zu kontaktieren ist sowieso immer eine gute Idee.
Sehr gut, Mathe, es hat Spaß gemacht. Vielen Dank für die vielen Insights aus deinem China-Trip und generell aus deiner Expertise, aus deiner langjährigen und wie du auf den chinesischen Markt schaust und was man vielleicht davon lernen kann. Danke dir.
Daniel, hat mich auch gefreut, fürs dabei sein dürfen. Bis dann, ciao.